Hallo und herzlich willkommen. Ich würde gerne sagen, dass wir euch reinen Wein einschenken, aber ich bin nicht so sicher. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, seit ein paar Jahren wird mir immer wieder bei Food-Festivals oder von netten Freunden, die einfach mal was Originelles mitbringen wollen, oder bei Menschen, wo jemand schwanger ist, alkoholfreier Wein und alkoholfreier Sekt angeboten. Und dann nippen ganz viele Leute, auch Leute, die sich durchaus, würde ich sagen, in der Geschmackswelt besser auskennen als ich und auch erst recht mit Wein besser auskennen als ich, nippen daran und sagen, oh, für einen alkoholfreien Wein? Nee, ich finde ihn richtig lecker. Im Inneren denke ich, nee, schmeckt wie Pferdepisse. Jedes Mal denke ich das. Ich finde das richtig schlecht, das Zeug. Also klar, es schmeckt jetzt auch nicht schlechter als ein Saft, der schon ein bisschen länger, als er gut ist, gestanden hat oder wo man einen Schuss Essig reingekippt hat oder irgendwie sowas. Das kann man schon trinken. Das ist nicht so, dass ich mich übergeben muss, aber es schmeckt einfach richtig schlecht. Statt so einem Quatsch im Glas würde ich dann lieber in mein Sektglas eine Apfelschorle tun oder einen Traubensaft. Das sage ich meistens natürlich nicht. So, und jetzt hast du gesagt, es gibt wissenschaftliche Gründe, so habe ich dich jedenfalls verstanden, als du mir die Folge vorgeschlagen hast, warum alkoholfreier Wein gar nicht schmecken kann. Ich bin ganz Ohr.
So, also ich trinke alkoholfreies Bier und koffeinfreien Kaffee, aber das nur in Klammern. Ich trinke alkoholfreies Bier. Ich habe das auch immer vorrätig, weil es ja immer Besucher gibt. Einer von denen fährt in der Regel Auto. Wir wohnen nicht in Berlin, wo es einen öffentlichen Nahverkehr gibt. Wir wohnen im Ruhrgebiet, da gibt es das rudimentär, aber in 100 Jahren wird das anders sein.
Aber aus eurer Gegend kenne ich doch den Ausdruck Gesindetaxi.
Was ist ein Gesindetaxi?
Ja, das ist ein Bus oder eine U-Bahn. Da hat mal jemand gesagt, hör mal, ich fahre doch nicht Gesindetaxi. Das fand ich sehr originell.
So. Das habe ich noch nie gehört. Aber eben auch diese Gesindetaxis sind bei uns eben selten. So, und das ist das Problem. So, also halte ich alkoholfreies Bier vor und das finde ich einfach fair, weil das ist irgendwie doof, wenn dann jemand kommt und ach, du fährst, Pech, und dann kriegst du eben Mineralwasser, wenn du Glück hast mit Kohlensäure. Also wie auch immer. Und ich höre mal von Weiß- und Rotwein, in meiner Blase kriegt man das aber nicht angeboten, tatsächlich nicht.
Du hast nur darüber gelesen, du hast es noch nie getrunken?
Doch, und dann habe ich neulich bei einem Weinspezialisten, bei dem ich gelegentlich Wein kaufe, der sich wirklich gut auskennt, ich habe ihn gebeten, mir einen wirklich guten alkoholfreien Rotwein anzubieten, wenn es so etwas gibt. Und dann hat er mir erklärt, dass er eine bestimmte Sorte hat, eine bestimmte Marke und wie die das machen und deswegen sei die sehr gut. Habe ich 2 Flaschen gekauft.
Moment, du hast es nicht verkostet dort im Laden?
Das ist nicht wie bei euch in Berlin. Bei uns kauft man den Wein, bevor man ihn trinkt.
Okay.
Und dann hatten wir zufällig tatsächlich noch, wusste ich gar nicht, eine Flasche alkoholfreien Weißwein von derselben Firma zu Hause. Und dann habe ich den Rotwein getrunken mit Freude, weil jetzt würde sich ein neues Kapitel öffnen in meinem Leben und ich könnte ja Alkohol trinken, also simulierten Alkohol, wenn ich Auto fahre. Der Rotwein schmeckte pappig, künstlich und wie du zu Recht sagst, so, als wäre da irgendwas nicht mehr ganz so richtig in dem Wein. Hat ein bisschen lange gestanden, die Flasche war offen irgendwie. Es schmeckte so, als würde man ihn besser nicht trinken sollen.
Manchmal schmeckt er auch wie Sekt oder Champagner, den man so lange hat stehen lassen, bis das Blubber raus war. Das habe ich auch das Gefühl.
Ja, dann schmeckt der schal, aber dieser schmeckte so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, künstlich oder metallisch.
Achso, ich muss vielleicht eine Sache sagen, weil du ja nur einen getrunken hast. Ich habe ja nun wirklich mindestens ein halbes Dutzend Weine getrunken und eben auch ein paar alkoholfreie Sekte. Und ich muss sagen, sie schmecken alle nicht gut, aber sie schmecken auf unterschiedliche Arten auch nicht gut. Also man kann jetzt nicht sagen, dass dies oder jenes der Charakter, finde ich, eines alkoholfreien Weines ist, sondern der Charakter ist einfach nur nicht lecker.
Ich habe beide Rotweine probiert. Also ich wollte ja jetzt doch feststellen, ob das ein Zufall ist. Und ich habe den Weißwein dann auch probiert oder wir haben den Weißwein zu mehreren probiert. Und wir waren uns eigentlich einig, der Rotwein geht gar nicht. Beide gehen gar nicht. Und der Weißwein geht eigentlich so ziemlich gar nicht. Aber so ganz schrecklich wie der Rotwein war der nicht. Aber ich fand es wirklich so, dass ich, so würde ich das niemand anbieten wollen. Und das Erstaunliche ist, der Markt ist gar nicht klein. Ich habe gelesen, 2,6 Milliarden US-Dollar seien im letzten Jahr umgesetzt worden. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel mit richtigem Wein umgesetzt wird. Und vor allen Dingen, der Markt steige um knapp 10% pro Jahr. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, das ist irre. Aber jetzt sage mal, du hast gesagt, du bist überrascht und so weiter. Jetzt wird dieser Podcast ja von vielen Leuten gehört werden, die wahrscheinlich eben die Meinung haben, die ich dir auch gesagt habe, so, ach ja, für alkoholfreien Wein finde ich den eigentlich ganz gut. Unter anderem wird meine Freundin, die ja eine ausgewiesene gastronomische Kennerin ist, das hören, die auch diese alkoholfreien Weine zum Teil oder auch Sekte ganz gut findet oder richtig gut findet und so. Jetzt hast du ja nicht nur behauptet, dass wir uns im Geschmack einig sind, Magnus, sondern du hast behauptet, dass du auch wissenschaftlich erklären kannst, warum das eigentlich nicht schmecken kann. Was ja dann interessant ist, nicht nur für meine Freundin, sondern auch für deinen Weinhändler und viele andere Leute, weil du gerade gesagt hast, der Umsatz steigt, Leute kaufen das ja.
Genau. Zunächst mal, wie holt man den Alkohol aus dem Wein raus? Es gibt 2 Methoden. Wahrscheinlich gibt es mehr, aber zwei große Methoden. Das eine ist Destillation. Das macht man ja zum Beispiel, wenn du Schnaps machst. Nur eben umgekehrt, du kochst den Wein und dann steigen die löslichen, die flüchtigen Stoffe als erste auf und die anderen sind noch unten und dann steigt als erstes eben Alkohol auf. Und dann ist der Alkohol weg und dann ist das, was übrig bleibt, eben noch alkoholfreier Wein zum Beispiel. Die zweite Methode ist Osmose. Das heißt, du presst den Wein durch Membranen mit sehr dünnen Öffnungen sozusagen. Und
durch eine, wie wir im Biologieunterricht gelernt haben, semipermeable Wand. Das war doch die Osmose, oder?
Ja, genau.
Durchlässig in eine Richtung.
Ja, und das passiert dann. Und das ist jetzt erstmal gut. Also insofern ist dann da der Wein und der Alkohol ist weg. Alles ist gut. Stimmt aber leider nicht, weil bei beiden Methoden ist es so, nicht der Ethanol verflüchtigt sich, sondern eben auch andere flüchtige Stoffe. Ester, organische Säuren, Terpene, Phenole und ich kann im Einzelnen gar nicht sagen, was das ist, aber das habe ich gelesen. Es gibt um die 1000 Weinaromastoffe, die sich dann verflüchtigen können. Und das tun sie auch. Nein, aber das Problem ist, es gibt verschiedene Techniken und verschiedene Weine und verschiedene, wie auch immer, je nachdem, was man untersucht, aber 75-99% der Aromen sind weg. So, insofern haben wir recht. Und deine Freundin ohne Namen?
Die sich bei dir melden wird. Du kennst sie ja gut.
Ich kenne sie gut und ich weiß auch, dass sie sich bei mir melden wird. Sie hat einfach in diesem Punkt Unrecht, denn diese flüchtigen Aromen sind weg. 75% bis 99%, das heißt 25% sind günstigstenfalls noch da und das schmeckt man auch und ich finde, man schmeckt es fatal.
Naja, die Aussage ist ja auch, für einen alkoholfreien Wein ist der gut. Es gibt ja immer so ein Spektrum an Toleranz. Ich würde halt sagen, das ist so, wenn man mir einen Autoreifen anbietet als Brotersatz und ich würde sagen, ach, für was ohne Mehl? Schmeckt einfach schlecht.
Genau.
Aber das ist ja auch eine Perspektive vielleicht.
Das ist nicht diskutabel. Also
alles ist diskutabel, wie du wissen müsstest.
Für ein alkoholfreies Bier schmeckt es gut. Das würde ich unterschreiben. Ja. Also nicht bei allen Bieren, aber für einen alkoholfreien Wein schmeckt er gut, finde ich nicht.
Man könnte es ja auch so lesen, andere alkoholfreie Weine schmecken noch schlechter. Auch das ist als Aussage dieses Satzes möglich. Und ja, das kann schon sein, oder?
Genau.
Aber man muss es ja nicht probieren.
Jetzt gibt es noch eine lustige Beobachtung bei Fachleuten, dass nämlich die geschmackliche Toleranz bei Alkoholentzug bei Weißwein größer ist als bei Rotwein. Das heißt, der Rotwein schmeckt Fachleuten schon, wenn irgendwie 1,8% oder sowas Alkohol entzogen sind, nicht mehr oder nicht mehr ausreichend gut. Und bei Weißwein kannst du noch 1% Alkohol mehr entziehen und erst dann schmeckt er nicht mehr oder nicht mehr gut.
Jetzt ist die Frage, warum ist es so, dass man beim Weißwein sowieso gewohnt ist, dass weniger leckere Aromen drin sind? Könnte ja sein, dass bestimmte Sachen einfach fehlen. Oder ist es so, dass warum auch immer, dass die Sachen, die im Weißwein eben schmecken, dass die weniger anfällig sind für diese Prozesse?
Gute Frage, keine Antwort. Ich fühle mich nur charmant bestätigt, weil ich auch den Eindruck hatte, dass der Weißwein weniger befremdlich schmeckte als der Rotwein. Mhm. Also wenn du 1,8% entziehst, geht es beim Rotwein schon nicht mehr und wenn du 2,8% entziehst, bei Weißwein nicht mehr. Nun hat Weißwein per Definition einen Alkoholgehalt von nicht unter, ich glaube, 8,5 oder 8%. Da bleibt also noch was übrig. Kurz gesagt, das Problem ist erstmal da. Es gibt noch Lösungen, aber erstmal das Problem ist da und auch erklärbar. Und ich finde, die Leute, die sagen, für einen alkoholfreien Wein schmeckt er gut, die sind wahrscheinlich einfach höflich.
Das kann sein. Ich bin ja auch nicht so höflich, das stimmt. Wobei ich ja nicht sage, was ich wirklich empfinde, außer jetzt hier im Podcast, selbstverständlich. Aber du hast gesagt, es gibt Lösungen. Also mir fällt eine Lösung ein, das ist eine ganz profane Lösung. Und zwar habe ich das in Spanien kennengelernt. Das hat auch einen bestimmten Namen, ich vergesse das immer. Aber in Spanien ist es üblich, dass man tagsüber sozusagen, bevor abends gesoffen wird, so am Frühabend, wenn man trotzdem schon in eine Kneipe geht und man kann einen Kaffee trinken, aber man kann auch einen ganz kleinen, eiskalten, weißen Traubensaft trinken. Der ist natürlich klatschsüß, aber der ist so eiskalt, dass die Süße angenehm ist. Ja. Und das wird in einem kleinen 0,1er Weinglas serviert und macht einfach Spaß. Das schmeckt statt Espresso zum Espresso mit Olivchen wunderbar. Also das ist, würde ich sagen, eine perfekte Lösung. Hat keinen Alkohol, braucht auch keinen. Man muss es nicht destillieren. Es ist nicht teuer, es ist Traubensaft. Das wäre meine Lösung.
Ja, und ich trinke manchmal, wenn andere Rotwein trinken und ich einfach neidisch bin, weil ich jetzt keinen trinken kann, dann trinke ich einfach wirklich Traubensaft. Aber ich trinke den Traubensaft aus einem großen Kelchglas.
Ja.
Und dadurch alleine schmeckt er ja schon so ein bisschen rotweiniger.
Ja, verstehe. Und wenn man dann auch noch einen Rum reinkippt. Nee, was wolltest du sagen?
Aber jetzt gibt es tatsächlich ein paar Lösungen und das finde ich jetzt das Gute daran. Ja. Zum einen ist es so, man kann das wohl schrittweise entziehen, dass man zunächst die flüchtigen Aromen rausdestilliert und sie abfängt, in einem zweiten Schritt den Alkohol, der dann ja eben nicht so flüchtig sein darf wie diese Aromen, rausdestilliert und die Aromen dann wieder zugibt. Damit ist der Alkohol auch weg, dann hat man eben zwei Schritte. Dafür gibt es spezielle Apparate, den Namen habe ich gelesen und sofort wieder vergessen.
Warum hatte dein toller Weinhändler dann nicht so einen Wein oder hatte der so einen Wein und der schmeckt auch scheiße?
Moment, die Frage stellte sich. Er hat mir erzählt, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, also Destillation, ja. Und die Destillation werde bei dieser Firma unter Vakuum gemacht. Das scheint aber eigentlich ein Standard zu sein. Unter Vakuum musst du etwas nicht so stark erhitzen, damit es verdunstet, verdampft. Und insofern schädigt die hohe Temperatur eben den Wein nicht, der übrig bleibt. Aber das scheint wohl sowieso Standard zu sein.
Okay. Mhm.
So, jetzt scheint es auch so zu sein, dass wenn du langsam schrittweise destillierst, dass die flüchtigen Aromen nicht so leicht flüchten. Das leuchtet mir nicht ein, habe ich so gelesen. Naja, es gibt noch ein Problem.
Noch ein Problem.
Also du hast jetzt alkoholfreien Wein und egal wie gut die Aromastoffe noch drin sind, der Alkohol selber, das Ethanol selber, verändert das Mundgefühl. Mhm. Also wenn der weg ist, kannst du machen, wenn alles andere noch da ist, ist die Wahrnehmung im Mund trotzdem anders. Und das Lustige ist, wenn du Alkohol entziehst, dann steigt der pH-Wert, das heißt, das Zeug wird weniger sauer. Es wird mehr alkalisch als sauer.
Ah, und deswegen geben die irgendwas Saures dazu und deswegen schmecken die so eklig, komisch, künstlich süß, die Weine.
Nein, es ist so, es ist weniger sauer, wird aber als saurer wahrgenommen.
Ah, interessant.
Also, das Zeug ist weniger sauer, als es vorher war mit dem Alkohol, wird aber ohne den Alkohol durch die wie auch immer geartete Wahrnehmung im Mund.
Naja, also so Sachen, die sehr basisch sind, schmecken ja auch säuerlich. Also ist ja auch ein ähnlicher Reiz. Vielleicht ist das das, was man dann wahrnimmt.
Ist das so?
Ja, ich finde schon.
Naja gut, vielleicht ist es so. Aber jedenfalls ist es so, dass der Alkohol selber eben das Mundgefühl verändert und schmeckt schon dadurch schlechter. Das kannst du ja jetzt nicht verhindern, weil der Alkohol muss ja raus. Also man darf keine Stoffe zusetzen. Das erlaubt die Verordnung nicht. Aber man kann zum Beispiel diese Weine mit Holzchips nachbehandeln. Ich habe zu Hause mal mit Gin experimentiert, was ganz lustig war.
Ich habe auch schon mal mit Gin experimentiert. Also getrunken habe ich ihn.
Genau.
Du hast Holzchips reingelegt. Ja, jeder wie er mag.
Moment. Wein tust du in Fässer. Ist ja auch nichts anderes. Also insofern tust du jetzt das Fass in den Wein, wenn du so willst.
Ja, ja, klar.
Du tust Holzchips dazu und dadurch verändert sich zum Beispiel auch der Geschmack. Und du hast so ein bisschen so ein Vanillearoma da drin. Okay, nehmen wir zur Kenntnis. Aber du tust ihn noch einmal in ein Holzfass, indem du das Holzfass in den Wein tust. Ich finde den Satz eigentlich ziemlich witzig. Keine Reaktion deinerseits, aber statt den Wein in ein Holzfass, tust du das Holzfass in den Wein. Ich finde das originell.
Das ist so wie der Prophet, der zum Berg und der Berg zum Propheten.
Ja, das Zweite ist, es gibt eine sogenannte Süßreserve. Das finde ich auch total interessant. Also unvergorener Most. Und du kannst von dieser Süßreserve noch etwas zusetzen und du hast natürlich auch mehr Zucker da drin. Irgendwie entfalten sich Aromen, die noch da sind, stärker. Dann kannst du Stoffe zugeben. Beta-Glucosidase. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber dieser Stoff scheint Aroma-Vorläufer sozusagen zu katalysieren dazu, dass sie sich zu Aromen wandeln. Und dann kannst du auch noch Schalen mit Vorläuferstoffen dazu tun, also die Schalen von den Weintrauben, und hast dadurch eben auch Aromen. Das heißt, du tust die Aromen, die eigentlich auch da drin sind, nachträglich zu, um die zu ersetzen, die eben als flüchtige Stoffe weg sind.
Magnus, das klingt alles gut, aber das ist doch entweder nur in der Theorie so und es macht gar keiner mit Weinen, die bei uns auf den Markt kommen, weil die zu teuer wären oder was weiß ich. Oder es wird schon gemacht und ich habe davon bestimmt schon was getrunken und es war trotzdem schlecht, oder? Also die Idee, dass ausgerechnet hier in Deutschland, gerade in den Kreisen, wo ich verkehre und wo die Leute mir was Gutes Alkoholfreies anbieten wollen, dass da das alles gemacht wurde und es schmeckt und ich es einfach nicht bemerke. Kannst du meiner Logik folgen?
Ich kann deiner Logik folgen. Ich gehe davon aus, dass jede weitere Nachbehandlung Geld kostet und den Wein also teurer macht. Mhm. Okay, soweit so logisch. Das Problem ist aber wahrscheinlich, dass Leute wie du dann am Ende doch sagen, ja, für einen alkoholfreien Wein schmeckt er ganz gut. Und dann kaufen ja deine Gastgeber beim nächsten Mal dieselbe Marke wieder.
Nee, ich bin eben nicht so. Ich sag bitte, normalerweise schmecken mir die gar nicht, gib mir nur ein ganz bisschen zum Probieren. Und ich sag dann, ja, ja, ganz okay, kann ich was anderes haben. Also das ist nicht so, dass ich dann mit Begeisterung ein Glas trinke oder so. Das tue ich mir selber gar nicht an. Wie gesagt, lieber trinke ich einfach Mineralwasser oder eine Apfelschorle.
Aber ich meine, die Industrie liefert das, was wir wollen. Und einen alkoholfreien Wein anzubieten, ist ja erstmal eine sehr nette Geste gegenüber Autofahrern. Und gegenüber Menschen mit Alkoholproblemen, ne? Wohlgemerkt.
Die aber unbedingt Wein trinken wollen, das muss man ja,
ja
auch
ja, ja, natürlich, wissen. Genau. Genau. Ja. Aber Wein ist ja auch so ein soziales Trinken und man kommt sich schon doof vor, wenn alle mit Wein anstoßen und...
Naja, das ist der meist akzeptierte Alkoholismus unserer Zeit. Es ist zum Beispiel so, ich habe eine ganz furchtbare Statistik gesehen, ich weiß nicht, inwieweit die wirklich akkurat war, aber da hieß es, dass um die 50% der Frauen in Amerika tagsüber, auch schon morgens, mittags und so weiter, große Mengen Wein zu sich nehmen. Beeinflusst von vielen Fernsehserien, wo es ja erst mal ein Wein, wenn es ein bisschen stressig ist, gleich mal ein Wein und so weiter und so fort. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das stimmt. Das war so eine Meldung in einem Artikel versteckt. Und da habe ich aber gedacht, wow.
Genau. Und nee, ich trinke nicht. Ich will noch fahren. Ja komm, ein Glas kannst du doch. Nee, will ich eigentlich nicht. Oh mein Gott, was ist denn das für eine?
Hat ja nur 14%.
Wobei, ich habe mal eine Zeit lang beim Independent in London gearbeitet, einer fantastischen Zeitung, Tageszeitung mit einer fantastischen Wissenschaftsbeilage oder einem Wissenschaftsteil. Und wir haben dort etwas gemacht, was ich total eindrucksvoll fand. Wir trafen immer mittags Leute von Forschungsinstitutionen zum Mittagessen. Das hatte dann nicht den Sinn, irgendein spezielles Thema, sondern es ging darum, was läuft denn bei Ihnen so gerade? An welchen Projekten arbeiten Sie so gerade? Wo sind Durchbrüche zu erwarten?
Ja.
Das Bemerkenswerte war erstens, das Essen war für England erstaunlich gut. Und zweitens, die tranken mittags immer Weißwein. Und zwar richtig viel. Und ich war das nicht gewöhnt und ich war dann nach diesen Gesprächen so groggy. Ich konnte mich dann zum Teil an das Gespräch gar nicht mehr richtig erinnern.
Und die Inhalte waren ja auch klar. Was läuft denn gerade so bei Ihnen? Ja, ab Mittag nichts mehr.
Ja, aber zumindest diese Antwort solltest du hinterher noch wissen. Nein, das war schon ein bisschen blöd.
Aber Magnus, eine Frage habe ich noch. Kannst du diesen Satz nochmal sagen?
Welchen Satz?
Na, den Satz mit dem Fass.
Den Satz, den du nicht ausreichend gut gefunden hattest.
Bitte, kannst du den nochmal wiederholen?
Wo ich gesagt hatte, dann tut man eben den Wein nicht ins Fass, sondern das Fass in den Wein. Ich ahnte so etwas, der Gesichtsausdruck war tendenziell bedrohlich. Nein, aber bei den Weinen, die Industrie liefert, was wir wollen. Und wenn wir freundlich und gute Gäste sind und sagen, oh, das schmeckt ja erstaunlich gut, dann ist der Gastgeber bemüßigt, diesen Wein beim nächsten Mal wieder zu kaufen. Und das ist vielleicht die falsche Botschaft. Vielleicht sollten wir uns einig sein zu sagen, wenn er nicht schmeckt, dann sagen wir es auch. Ich werde jedenfalls meinen Weinhändler nochmal ansprechen. Ich werde ihm den Artikel schicken und ich werde ihn fragen, ob es da nicht noch was Besseres gibt. Also etwas Weinartigeres. Also etwas, wo ein bisschen mehr Wein drin ist als bei dem Nichtwein.
Also ich muss sagen, ich als jemand, der weder so tut, als ob er Weinkenner ist, noch wirklich Weinkenner ist, noch als Weinkenner wahrgenommen werden möchte. Ich trinke manchmal sehr gerne Wein, wenn der Wein sehr gut schmeckt. Ich kenne auch Weine mit Alkohol, die mir empfohlen werden, die auch sehr teuer sind, die furchtbar schmecken. Vielleicht liegt das an meinem blöden Geschmack. Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass manche Leute einfach eher nach dem Preis kaufen und dann denken, es muss ja gut sein und dann finden sie es auch gut. Keine Ahnung, es gibt ja sehr viele Forschung dazu, dass Leute, wenn sie auch, sag mal, das aus dem dunklen Glas den Wein trinken, nicht mal mehr Weiß von Rot unterscheiden können. Und zwar auch richtige Weinkenner, die das beruflich machen. Insofern, das weiß ich nicht. Aber ich finde auf jeden Fall, wenn man etwas trinkt, dann muss es schmecken. Und wenn man unbedingt so tun muss oder sagen muss, es ist Wein, mein Gott, ich finde, dann ist aber auch ein Traubensaft, von dem man behauptet, es sei Weißwein, am Ende schöner, wenn der schmeckt wenigstens, als ein schlechter Wein. Man sollte grundsätzlich einfach Sachen nur dann trinken und essen, wenn sie einem schmecken.
So, und ich möchte hinzufügen, auch ich bin ausdrücklich kein Weinkenner. Ich trinke Wein gerne, aber ich verstehe wirklich nichts davon. Und bevor jetzt irgendjemand sagt und naheliegenderweise anmerkt, wenn sich da zwei Nicht-Weinkenner über Wein unterhalten, das ist ja unseriös. Aber wenn wir als Nicht-Weinkenner so eindeutig merken, dass dieser nicht alkoholhaltige Wein nicht schmeckt, dann ist das ja ein noch stärkeres Argument dafür, dass sich da noch einiges tun muss, bevor man auf nicht alkoholhaltigen Wein umsteigen soll. Insofern, ich schaue freundlich optimistisch in die Zukunft, aber etwas grummelig in die Gegenwart.
Und da würde ich dann ja auch mal meine geringfügige Lateinkenntnis nochmal rausholen wollen, ne? De gustibus non est disputandum. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Wenn euch das schmeckt, was auch immer, dann, ey, gib Gas. Also meine Flasche Wein könnt ihr mittrinken. Bei Essen und Trinken ist es so, alle sollen essen und trinken, was sie wollen. Mir ist das völlig egal. Aber wir müssen es ja nicht machen. Es sei denn, dein Weinhändler sagt mal wieder, jetzt habe ich aber einen, der ist wirklich gut für einen alkoholfreien Wein.
Und dann probiere ich den auch mit Interesse aus. Aber bis dahin wäre ich dann trotzdem auch ehrlich, war ich auch ihm gegenüber.
Aber das Wichtigste, was wir euch sagen müssen, ist, ganz egal, was ihr euch zu Silvester hinter die Binde gießt, ob mit oder ohne Alkohol, alkoholfreier Wein oder Sekt oder Saft oder Wasser oder ob ihr ganz karg lebt und nur feuchte Luft einatmet. Wir hoffen, dass es euch gut bekommt.
Und wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.